Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Ich begrüße Sie. Die Internationale Meeresbodenbehörde ISA hat eine neue Generalsekretärin gewählt. Was das für den künftigen Kurs der ISA bedeuten könnte, erläutert gleich der Meeresbiologe Matthias Heckel vom Geomar-Institut. Die weiteren Themen: Eine neue Studie offenbart Unsicherheiten bei der Klima-Kipppunkt-Forschung. Die EU-Verordnung zur Verringerung des Methanausstoßes tritt in Kraft. Kreuzkröten und Feldhamster, unterschiedliche Rettungsversuche für bedrohte Arten. Und im Verbrauchertipp, der Öltank läuft aus, Versicherungen gegen Gewässerschäden. Die Brasilianerin Letizia Carvalho ist neue Generalsekretärin der Internationalen Meeresbodenbehörde ISA, die in den vergangenen 3 Wochen auf Jamaika tagte. Deren Hauptthema war der Tiefseebergbau, also der Abbau von Metallen aus Ökosystemen, die bisher weitgehend unberührt sind. War es eine Kampfabstimmung oder ging die Wahl ruhig vonstatten? Das fragte ich am Vormittag Dr. Matthias Heckel vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
Ich denke, das ist eine ruhige Wahl gewesen. Die Wahl steht ja alle 4 Jahre an und vor 4 Jahren ist Michael Lodge wiedergewählt worden. Da gab es keine Gegenkandidaten und diesmal gab es eine Gegenkandidatin und die ist dann, glaube ich, sogar relativ deutlich gewählt worden.
Soweit ich sehe, gab es 79 Stimmen von 113 für Letizia Carvalho. Bei der ISA sind aber mehr als 113 Länder Mitglied. Das heißt, es haben sich auch eine Reihe von Staaten, mindestens 50, enthalten. Was ist das für ein Signal?
Ja, die Frage ist immer, ob die sich tatsächlich enthalten haben oder ob sie nicht da waren. Denn das hatte eben auch Kosten, da nach Jamaika zu fahren. Und es sind nicht immer, beileibe nicht alle Länder vertreten bei den Sitzungen.
Wie schätzen Sie das ein? Ist die neue Generalsekretärin stark genug für die Führungsrolle der Internationalen Meeresbodenbehörde?
Ja, ich denke, das wird man jetzt sehen müssen. Sie hat ja einen großen Rückhalt gehabt jetzt bei der Wahl, sprich im Vorfeld ist sicher auch mit ihr gesprochen worden, wie sie sich verhalten möchte und was ihre Einstellungen sind. Und die Aufgabe von dem ISA-Sekretariat ist ja erst einmal mehr eine administrative, jetzt eben diesen Prozess, den Mining Code fertigzustellen, eben administrativ zu unterstützen und zu begleiten. Der Mining Code ist das Gesamtregelwerk, was dann eben regelt die Exploration und die Ausbeutung, also der Abbau der Tiefsee-Rohstoffe im Meer vonstatten geht.
Welche Haltung hat die neue Generalsekretärin zum Thema Tiefseebergbau?
Soweit ich gehört habe, hat sie eher eine vorsichtige Einstellung, ist auch eher unterstützend für ein Moratorium, um eben den Schutz der Meeresumwelt zu gewährleisten. Das ist ja auch eine der Aufgaben, die die ISA hat. Und es sind ja viele Sachen, da gibt es noch Wissenslücken, wenn es um den Meeresumweltschutz geht. Und auch bei anderen Aspekten wie Erbe der Menschheit, Ausgleichszahlung, Benefit Sharing, falls Tiefseebergbau stattfindet. Auch da sind noch lange nicht alle Punkte schon diskutiert oder dass es Entwürfe gibt im Code. Und von daher ist da noch deutlich viel mehr Arbeit auch zu leisten.
Jetzt hatte sich der Inselstaat Nauru ja hervorgetan, zusammen mit seinem Partner, dem kanadischen Bergbauunternehmen The Metal Company. Die wollen schon ziemlich bald mit Tiefseebergbau beginnen. Funktioniert das unter der neuen Leitung der ISA?
Das wird man sehen. Also Nauru hat definitiv angekündigt im März, dass sie, weil sie sind ja der Sponsoring State von der Firma The Metals Company, dass sie einen Antrag dieses Jahr einreichen wollen. Das ist bisher noch nicht geschehen, aber ich gehe davon aus, dass das tatsächlich zum Ende des Jahres hin passieren wird. Und der Rat der ISA hat letztes Jahr da auch beschlossen gehabt, wenn ein Antrag eingereicht wird, bevor das Regelwerk offiziell fertiggestellt und verabschiedet ist, und das wird sicher noch eine ganze Weile dauern, dann würden sie sich wieder zusammensetzen und dann auch beraten, wie man mit dem Antrag umgeht, welche Vorgaben gemacht werden bei so einer Begutachtung von so einem Abbauantrag. Und das wird man jetzt, denke ich, einfach mal sehen, was dann passiert. Mehrere Optionen liegen auf dem Tisch. Man kann so einen Antrag auch erstmal ablehnen, basierend, je nachdem, wie er formuliert ist und ob man denkt, dass er überhaupt vollständig ist. Und ansonsten haben sich die meisten Staaten eigentlich bisher dazu ausgesprochen, dass sie eigentlich keinen Abbau sehen möchten, bevor nicht zumindest so ein Rahmen, der grobe Rahmen dieses Mining Codes tatsächlich verabschiedet ist im Rat und dann auch von der Assembly.
Ist denn von wissenschaftlicher Seite her eigentlich schon genau geklärt, was es für dieses Ökosystem Tiefsee, das ja ganz unterschiedlich aussehen kann, bedeutet, wenn dort Metalle abgebaut werden?
Ja, also ich denke, es ist unstrittig von wissenschaftlicher Seite, dass die Auswirkungen schon sehr gravierend sind. Am Ende handelt es sich eben um Bergbau und das ist dann ähnlich wie an Land. Wenn es um Manganknollenabbau tatsächlich geht, dann reden wir tatsächlich auch über sehr, sehr große Flächen. Das sind so 200 bis 300 Quadratkilometer Fläche pro Jahr und Abbauoperation. Also machen wir als Vergleich so die Fläche von der Stadt München sind so 200 Quadratkilometer. Also München plus jedes Jahr durch jede Abbauoperation. Das sind dann am Ende schon riesige Flächen, die man vielleicht noch gerade vergleichen kann mit Schleppnetzfischerei und der Rodung von Regenwald, die wir so im Jahr haben, weltweit. Also das werden so die Größenordnungen sein, wo man am Ende landen wird, wenn man tatsächlich Tiefseebergbau in einer Größenskala durchführen möchte, die dann irgendwie auch genügend Metallrohstoffe für die Energiewende bereitstellt. Und die Schäden sind halt langfristig. Wir reden da nicht über ein paar Jahrzehnte, wir reden über Jahrhunderte, viele Jahrhunderte bis Jahrtausende, vielleicht sogar 10.000 Jahre. Und das muss jedem klar sein. Das Problem, was wir haben, wenn wir jetzt über die Abbauregularien reden und einen vorsichtigen Ansatz da wählen, der uns ja auch vorgegeben ist durch die UN-Konvention der Meere, dann fehlen uns halt die Informationen, um zu sagen, wie groß und zusammenhängend ist das Ökosystem, wie groß sind Populationen, wie ist die Konnektivität zwischen den Arten, welche Grenzwerte von Schädigungen müssen jetzt festgelegt werden. Bei diesen Details, da können wir fast nichts beantworten.
Und dafür wird eben dieses Regelwerk, was es noch nicht gibt, gebraucht. Wird das jetzt künftig einfacher werden, sich auf ein solches Regelwerk zu einigen? Denn die Interessen der Staaten sind ja unterschiedlich.
Genau, ich glaube nicht, dass sich da jetzt grundsätzlich dran was ändern wird, weil es eine neue Generalsekretärin gibt, weil eben einige Länder wirklich den Abbau forcieren wollen oder hinkommen wollen in den nächsten Jahren und andere Länder eher vorsichtig sind. Und das ist die Schwierigkeit in diesem Prozess, der ja im Rat der ISA durchgeführt wird von den Delegierten der Länder, eben da Kompromisse zu formulieren, um tatsächlich am Ende zu einer, ja, bisher gibt es ja immer einstimmige Beschlüsse eigentlich, man könnte auch Mehrheitsbeschlüsse machen, aber bisher haben sie immer versucht, einen Kompromiss so zu finden, dass alle Länder zustimmen können. Und unter der Prämisse arbeiten sie auch an diesem Code und deswegen dauern die Verhandlungen eben auch länger.
Spielen die USA eigentlich eine Rolle? Die haben ja das übergeordnete Seerechtsabkommen, UN-Seerechtsabkommen, nicht ratifiziert. Haben sie trotzdem eine Bedeutung in dieser Tiefseebergbaudiskussion?
Ja, die haben auch einen Delegierten da sitzen, sind eigentlich in den letzten Jahren tatsächlich sehr aktiv mit Eingaben zu den Formulierungen des Mining Codes und vertreten da auch eher die Haltung, dass es vernünftige Umweltregularien geben sollte.
Die Einschätzung des Meeresbiologen Matthias Heckel zum künftigen Kurs der Internationalen Meeresbodenbehörde mit einer neuen Generalsekretärin. Kipppunkte im Erdsystem, die definiert der Weltklimarat IPCC als kritische Grenze, ab der sich ein System umorganisiert. Forscher versuchen, einen Zeitpunkt dafür vorherzusagen, aktuell in einer Studie der Technischen Universität München und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung, die im Fachjournal Science Advances veröffentlicht wurde. Janina Schreiber fasst zusammen.
Kipppunkte vorherzusagen ist wichtig, so Klimaforschende, doch die Unsicherheit über konkrete Zeitpunkte ist groß. Die Studie verdeutlicht das mithilfe der Forschung zur atlantischen Umweltzirkulation, einer großen Meerwasserpumpe. Der für unser Klima in Europa wichtige Golfstrom ist ein Teil davon. Immer wieder wird unter Forschenden diskutiert, wann genau diese Meerwasserpumpe zum Erliegen kommen könnte, was eine abrupte Klimaveränderung für uns bedeuten würde. Bislang kann die Forschung diesen Zeitpunkt nicht genauer bestimmen. Die Studie terminiert ihn irgendwann zwischen dem Jahr 2053 und dem Jahr 8065. Für konkrete Kipppunktbestimmungen müssten laut neuer Studie bessere und vor allem mehr Daten vorliegen, sowie andere Annahmen auch über den Einfluss von uns Menschen mit einbezogen werden. Klimaforschende plädieren deshalb dafür, Simulationen und Datensammlungen weiter zu verbessern. Denn die Unsicherheiten könnten nach Einschätzung der Wissenschaft auch bedeuten, dass ein mögliches Kippen früher als bislang angenommen erreicht wird. Klimaschutz bleibe deshalb unerlässlich.
Janina Schreiber berichtete. Heute tritt die EU-Methanverordnung in Kraft. Ab heute müssen Unternehmen aus der Kohle-, Erdgas- und Erdölbranche ihre Anlagen regelmäßig auf Methanleckagen überprüfen und undichte Stellen innerhalb kurzer Fristen reparieren. Paul Vorreiter.
Es ist die erste EU-weite Verordnung, mit der speziell der Ausstoß von Methanemissionen verringert werden soll. Aus Sicht der grünen Europaabgeordneten Jutta Paulus wird damit eine große Regelungslücke geschlossen.
Methan ist unser zweitwichtigstes Klimagas und über 20 Jahre 80 Mal stärker wirksam als CO2. Und die Methankonzentrationen in der Atmosphäre sind auf Rekordhoch und steigen jedes Jahr weiter.
Rund ein Drittel der weltweiten Klimaerwärmung geht nach Angaben der EU-Kommission auf Methan zurück. Es bleibt zwar kürzer in der Atmosphäre als CO2, trägt aber pro Tonne stärker zur Erderhitzung bei. Etwa die Hälfte der Emissionen stammt nach Angaben der Europäischen Umweltagentur aus der Landwirtschaft, gefolgt von der Abfallwirtschaft. Die größten Emittenten werden mit dieser Verordnung aber zunächst nicht reguliert. Stattdessen geht es um strengere Vorgaben für die Förderung und den Transport von Öl, Gas und Kohle. Öl-, Gasraffinerien und Kohlegruben müssen in Zukunft eine Reihe von Dokumentationspflichten umsetzen. Die Verordnung schreibt unter anderem Kontrollen vor, um Lecks in Gasleitungen, Ölpumpen oder Gruben frühzeitig zu entdecken. Betreiber müssen gefundene Lecks oberhalb einer bestimmten Schwelle innerhalb von 30 Tagen vollständig reparieren. Das routinemäßige Abfackeln und Ablassen von Methan an Bohrlöchern wird bis 2027 weitgehend eingeschränkt.
Denn erstmals gehen wir Leckagen von Methan effektiv an. Und mit der Bekämpfung von Leckagen und dem sinnlosen Abfackeln schützen wir tatsächlich einerseits das Klima, aber wir könnten dieses auch als Beitrag sozusagen das gesammelte Methan nutzen und damit die Versorgungssicherheit erhöhen. Was nicht entweicht, kann man nutzen.
So der SPD-Europaabgeordnete Timo Wölken. Die Staaten müssen außerdem erfassen, wie viel Methan bestimmte stillgelegte Förderstätten und Minen ausstoßen und Pläne präsentieren, wie der Ausstoß verringert werden kann. Die Verordnung betrifft ab 2025 auch Importe, mit denen 80% des Öl- und Gasbedarfs in der EU gedeckt werden. So sollen die Energieunternehmen Angaben zum Methanausstoß in den Förderländern machen. Feste Grenzwerte bei Förderung und Transport von Importen sollen 2030 folgen. Auf Initiative der EU und der USA haben sich mittlerweile 150 Länder dazu verpflichtet, ihren Methanausstoß innerhalb dieses Jahrzehnts um 30% zu senken. Die Methanverordnung ist Teil des sogenannten Fit for 55-Pakets. Darunter werden die Einzelgesetze zusammengefasst, die zusammen dafür sorgen sollen, dass die EU bis 2050 klimaneutral wird. Ein wichtiges Etappenziel will die Europäische Union schon 2030 erreichen. Bis dahin soll der Ausstoß von klimaschädlichem CO2 um mindestens 55% sinken, verglichen mit dem Jahr 1990.
Paul Vorreiter zur Methanverordnung der EU, die ab heute gilt. Die Kreuzkröte ist schon lange gefährdet und steht auf der roten Liste bedrohter Arten. Auf der nordfriesischen Insel Sylt lebte einmal die größte Population Deutschlands. Aber Strandbefestigungen und Klimawandel haben den Lebensraum der Kreuzkröte immer weiter beschnitten. Naturschützer sind nun dabei, das zu ändern. Beatrice Zeider war für uns auf Sylt.
Da laufen sie, die ganz klein.
Ja, das ist schon eine dicke und dann ein kleines Baby mit so einem richtigen kleinen Stummelschwanz noch dran. Also das Exemplar wird jetzt noch nicht so lange landgängig sein. Vielleicht ein paar Tage ist das landgängig, dass sie jetzt aus dem Wasser zur Kaulquappe zur kleinen Kröte geworden sind. Da unten sind auch noch ganz viele kleine.
Sagt Angela Schmidt von der Schutzstation Wattenmeer. Im Süden der Insel bei Hörnum stehen wir hinter einem Jugendheim und sehen nur Heide, Rosen und einen Tümpel. Der ist ganz neu. Es musste ein Bagger ran und Platz schaffen. Eine Sandfläche wird natürlich belassen und mit Regenwasser gespeist. So entstehen Lebensräume für Amphibien.
Wir sind ja auch so die Vorreiter gewesen. Also klar gab es schon diese Projekte irgendwo am Festland, aber so auf einer Sandinsel, würde ich es jetzt mal nennen, gab es das vorher ja noch gar nicht. Also hier auf Sylt waren die ersten, dann Amrum hat nachgezogen, dann St. Peter-Ording hat jetzt Krötentümpel. Wir versuchen jetzt natürlich alle gegenseitig zu lernen und das Beste für die Kröten rauszuholen.
Sie freut sich über den regen Zuwachs im künstlich angelegten Feuchtbiotop.
Es ist einer der kleinsten jetzt von denen, den wir gebaggert haben und auch einer der neuesten. Deswegen freut uns das eben auch, dass dieser angenommen wird tatsächlich.
Der Tümpel liegt frei und ist nicht eingezäunt. Die Biologin vertraut auf den achtsamen Umgang.
Die ganzen Heime und die Jugendherbergen, die hier drumherum sind, die wissen auch von dem Projekt. Und auch hier die Heimleitung, die klärt immer auf, dass die nicht hier runter dürfen. Und das ist eigentlich kein Problem hier.
Eine freie Sandfläche zu schaffen, ist für die Kröten nötig. Besetzt sind die Flächen meist durch Rosenbüsche, die nicht auf der Insel heimisch sind, wie die Kartoffelrose. Sie breitet sich immens aus. Auch die durch das Meer vor vielen Jahren angespülte Cranberry musste entfernt werden. Und sobald in der Nähe der Kreuzkrötentümpel Cranberrybüsche in Sicht sind, heißt es, diese so schnell wie möglich loszuwerden.
Wir gehen vereinzelt mit Schulklassen hier rein und rupfen die dann. Oder wir mit unseren Freiwilligen gehen dann da rein und rupfen die.
Angela Schmidt schaut jede Woche nach den Kreuzkröten. Etwas weiter weg vom Krötenteich bemerkt sie.
Aber man sieht schon, hier würden die kleinen Babykröten gar nicht mehr so gut durchkommen. Also die brauchen schon auch für ihre kleinen Wanderrouten ein bisschen mehr Platz, ein bisschen niedrigere Vegetation, damit sie überhaupt da gescheit durchwandern können.
Naturschutzbotschafterin Charlie Esser, die auch für die Station Wattenmeer arbeitet, soll zwischen den Naturschutzverbänden vermitteln, dass alles viel schneller geht zum Schutz der Pflanzen und Tiere. Sie zeigt mir ein Feuchtbiotop, das vor einiger Zeit noch dicht bewachsen war.
Ja, wir stehen hier in den Rantumadünen und schauen uns das Artenprojekt Rantumadünen an. Hier hat man nämlich feuchte Dünentäler künstlich vertieft. Das sind quasi Senken in den Dünen, wo sich Wasser sammelt. Da entsteht wie kleine Moore etwa. Und die sind unglaublich artenreich. Wir versuchen da jetzt nachzuhelfen, indem wir die ein bisschen tiefer ausbaggern. Und gleichzeitig auch Sandflächen schaffen, wo eben die jungen Kröten dann nach Insekten jagen können. Also wir versuchen so den Lebensraum wieder so zu modellieren, wie er eigentlich sein sollte.
Das trockene vergangene Jahr hat nicht zum Anstieg der Population geführt. Im Gegenteil, die Quappen sind regelrecht vertrocknet. In diesem Jahr hingegen hat es im April und Mai heftig gequakt. 130 Dünentümpel soll es mal auf der Insel Sylt gegeben haben. 7 sind in den letzten Jahren künstlich angelegt worden. Für weitere Vorhaben und zukünftiges Wachstum der gefährdeten Amphibien braucht es Unterstützung aus den Gemeinden, vor allem vom Bürgermeister. Da ist ein gerade eingetretener Wechsel, wie in Hörnum, vielversprechend. Ohne sein Zutun ist das Baggern und Erschaffen neuer Lebensräume für die Kreuzkröte nicht möglich. Und von den Ideen für neue Lebensräume für die Kreuzkröte, bis der Bagger zum Einsatz kommt, braucht es etwa ein gutes Jahr. So Angela Schmidt von der Naturschutzstation Wattenmeer in Hörnum. Die Gelder übrigens, um den Bagger erst einmal in Gang zu setzen und freie Flächen für die Kröten herzurichten, stammen aus gezahlten Erschließungskosten für Haus und Grund, sozusagen von der Natur weggenommenes Land.
Naturschützer kümmern sich auf Sylt um neuen Lebensraum für Kreuzkröten. Felder waren sein Lebensraum, aber auch der Feldhamster ist seit langem erheblich gefährdet. Mit wissenschaftlichen Methoden wird versucht, das zu ändern. Nina Kunze war im Senckenberg-Institut für Wildtiergenetik im hessischen Gelnhausen und auf dem Feld.
Ein Getreidefeld südlich von Mainz. In diesem Gebiet leben noch die meisten verbleibenden Feldhamster von Rheinland-Pfalz. Knapp 300 Stück. Antonia Schrammel und ihre Kollegin Silvia Waldinger von der Rheinland-Pfälzischen Stiftung Natur und Umwelt sind regelmäßig hier unterwegs. Sie suchen nach Feldhamsterbauen und sammeln Kotproben ein. Darin enthaltene DNA-Spuren sollen dazu dienen, die genetische Vielfalt der Feldhamster zu untersuchen. Wenn kein Kot zu finden ist, kommt stattdessen eine spezielle Haarfalle zum Einsatz. Antonia Schrammel:
Die werden in die Baueingänge reingesetzt und über Nacht drin gelassen, weil der Hamster eben dämmerungs- und nachtaktiv ist und dann im besten Fall ein paar Haare mit Haarwurzel an diesem doppelseitigen Klebeband verliert.
Die Proben landen bei Dr. Tobias Erik Reiners vom Senckenberg-Institut für Wildtiergenetik im hessischen Gelnhausen. Er untersucht Proben aus ganz Deutschland und kennt sich genauestens mit den noch verbleibenden Feldhamstervorkommen aus.
Wir haben in Deutschland eigentlich zwei große Feldhamstervorkommen. Das sind einmal die in Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg. Das sind die westlichen Feldhamster. Und dann haben wir die zentraldeutschen Feldhamster. Die sind in den eher neueren Bundesländern.
Das Problem: Wenn es nur noch wenige Feldhamster gibt, kommt es häufiger zu Inzucht, wodurch die genetische Vielfalt innerhalb der Kolonien abnimmt. Das zeigt der Vergleich mit älteren Proben aus dem Museum.
Früher viel Diversität, Vielfalt bei den Feldhamstern und heute sind die alle stark isoliert und haben ihre Vielfalt eigentlich verloren.
Mit dem genetischen Fingerabdruck der Feldhamster will sich der Biologe ein Bild davon verschaffen, wie vielfältig das Erbgut der Tiere derzeit noch ist. Wenn die Vielfalt zu stark abgenommen hat, können Feldhamster gezielt gezüchtet und ausgewildert werden.
Aktuell haben wir eine Maßnahme, die läuft jetzt seit 3 Jahren. Das ist eine unserer kleinsten hessischen Feldhamsterpopulationen. Die war stark isoliert und dort haben wir dann aus 2 Vorkommen Feldhamster abgefangen und verpaaren die in einer Erhaltungszucht, sodass die wieder zusammengeführt sind und die Nachkommen wildern wir dann benachbart zu dieser Population aus.
Nina Kunze berichtete über die Erhaltungszucht für Feldhamster.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Wer einen Heizöltank im Keller hat, sollte auf jeden Fall über einen Haftpflichtschutz gegen Gewässerschäden nachdenken. Das empfiehlt die Stiftung Warentest. Wenn Heizöl ausläuft, kann es das Erdreich verunreinigen und sogar das Grundwasser gefährden. Details von Dieter Nürnberger im Verbrauchertipp.
Wenn ein Öltank undicht ist, dann kann das für die Eigentümer teuer werden. Denn sollte durch ein Leck einmal Öl auslaufen und in das Erdreich gelangen, ist auch das Grundwasser gefährdet. Im Falle einer Havarie müsste dann der Eigentümer haften, sagt Susanne Meunier, Versicherungsexpertin bei der Stiftung Warentest.
Wenn was passiert, ist man als Eigentümer dieses Öltanks in der Pflicht, diesen Schaden auszugleichen. Und das ist das Problem, denn dieser Schaden ist in seiner Höhe nicht einschätzbar. Und das ist natürlich ganz schlecht, wenn das durch den eigenen Öltank ausgelöst wurde, weil da eben ein Leck drin ist.
Versicherungsfälle der Vergangenheit zeigen, dass ausgelaufenes Öl im Erdreich durchaus Schäden in 6-stelliger Höhe verursachen kann. Weshalb die Stiftung Warentest eine Haftpflichtpolice für Gewässerschäden empfiehlt. Allerdings sei dafür eine Extraversicherung oft gar nicht nötig. Ein Blick in schon abgeschlossene Verträge schaffe Klarheit. So seien vor allem oberirdische Öltanks oft schon in einer anderen Police mitversichert.
Die Privathaftpflichtversicherung, die sollte ja wirklich jeder haben, auch wenn sie auch keine Pflicht ist. Und dann kann man in seine Versicherung reingucken, ist es da mit drin? Mein Öltank, habe ich einen oberirdischen, einen unterirdischen, wie groß ist der und ist der da mitversichert? Wenn ich jetzt Vermieter bin, brauche ich ja eine Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung. Dann kann ich da nachgucken. Und wenn ich mir nicht ganz sicher bin, prüfe ich das mit meinem Haftpflichtversicherer, wie weit reicht denn der Schutz?
Als unterirdische Heizöltanks gelten solche, die teilweise oder vollständig im Erdreich eingebettet sind. Alle anderen werden als oberirdisch bezeichnet, somit auch jene, die beispielsweise im Keller eines Hauses stehen. Wie bei vielen Versicherungspolicen ist vor allem die Versicherungssumme entscheidend. Als ausreichend empfiehlt Susanne Meunier hier eine Höhe von 2 Millionen Euro. Und bei den Versicherungsbedingungen sollte auf jeden Fall auch an die Regulierung von Schäden an der eigenen Immobilie gedacht werden.
Wenn beispielsweise im Keller der Öltank ausläuft, dann kann es sein, dass man den ganzen Keller renovieren muss und das kann auch ein paar Tausend kosten. Und diese Eigenschäden sind auch mit drin in diesen Policen, aber manchmal ist da eine Selbstbeteiligung dabei. Die ist auch nicht hoch, vielleicht 250 Euro, aber es gibt eben auch sehr günstige Gewässerschadenhaftpflichtversicherungen, wo eben überhaupt keine Selbstbeteiligung auch bei den Eigenschäden vorgesehen ist.
19 Versicherungsangebote für einen separaten Haftpflichtschutz bei Gewässerschäden wurden untersucht. Die Jahresbeiträge sind abhängig von der Höhe der Versicherungssumme, ebenso von der Art und dem Fassungsvermögen der Öltanks. Warentesterin Susanne Meunier.
Wir haben jetzt zum Beispiel für einen Tank, oberirdischer Tank mit 3000 Litern, einschließlich Eigenschäden ohne Selbstbehalt bei der Sparkassenversicherung 23 Euro. Für einen unterirdischen Tank ist es dann 31 Euro. Größere Tanks, da gibt es auch schon Angebote für 45 Euro, unterirdische für 62 Euro im Jahr. Also das ist wirklich nicht teuer, so dass man diese Lücke wirklich nicht riskieren sollte aus Kostengründen.
Weitere vergleichsweise günstige Angebote haben die Anbieter Europa, Gotha oder Württembergische. Und noch ein Hinweis, Heizöltanks müssen regelmäßig geprüft und gewartet werden.
Dieter Nürnberger war das mit dem Verbrauchertipp. In Kambodscha hat die Regierung den Startschuss für ein umstrittenes Kanalprojekt gegeben, das den Mekong-Fluss auf 180 Kilometer mit dem Meer verbinden soll. Unwägbarkeiten sind allerdings unter anderem die Finanzierung und die möglichen Auswirkungen auf die Strömung des Mekong. Unruhen in Großbritannien und in Bangladesch. Mehr dazu gleich bei Dirk Müller in den Informationen am Mittag. Soweit Umwelt und Verbraucher mit Susanne Kuhlmann. Ihnen noch einen guten Tag.